Gemischte Reaktionen nach dem Ja des Europaparlaments zur Reform des Urheberrechts. Matthias von Lieben berichtete aus Berlin. Und am Telefon ist jetzt Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Digitalunternehmen Bitkom. Auch er ein Kritiker der neuen Urheberrichtlinie. Schönen guten Abend, Herr Rohleder.
Schönen guten Abend, Herr May.
Stimmen Sie jetzt auch ein in den Chor derer, die das absehbare Ende der Meinungsfreiheit im Netz beklagen?
Nun, die Meinungsfreiheit ist im Grundsatz sicherlich dadurch nicht gefährdet, aber wir greifen tief in sie ein. Und das macht uns sehr nachdenklich, wenn wir sehen, mit welcher Ignoranz und Arroganz hier über die Meinung vornehmlich junger Menschen, sehr internetaffiner junger Menschen, hinweggegangen wurde, ohne, ich meine, sehenden Auges auch darauf zu blicken, was man tatsächlich tut.
Gut, aber jetzt kann man ja auch auf der anderen Seite sagen, diese Reform räumt Künstlern, Verlagen und Autoren auch in Zukunft deutlich mehr Rechte über ihr geistiges Eigentum ein gegenüber den großen Plattformen Facebook, Google und Co., die Milliardengewinne einstreichen. Wo ist da der Skandal?
Die Autoren haben ja nicht mehr Rechte, als sie vorher hatten. Es werden nur die Plattformen jetzt zusätzlich in die Verantwortung genommen.
Okay, mehr Handhabe, um es mal so zu formulieren.
Ja, auch das weiß ich nicht. Also es gab ja bislang und gibt bis heute das Verfahren Notice and Takedown. Dort, wo es echte Urheberrechtsverletzungen gibt, kann verlangt werden und wird verlangt, dass diese Inhalte aus dem Internet entfernt werden. Das tun die Plattformen auch. Und die echten Probleme, die man dort hat, wo Geld verdient wird mit dem illegalen Upload von Inhalten von kriminellen Organisationen, die werden damit ohnehin nicht gestoppt.
Woran machen Sie das fest? Warum glauben Sie das?
Nun, da reden wir über Server, die irgendwo in der Karibik stehen. Sie kennen vielleicht Kino.to, also Server, wo es zu kommerziellen Zwecken illegale Kopien gibt in sehr hoher Qualität. Das war in der Vergangenheit schon kriminell, das ist weiterhin kriminell und entzieht sich völlig der Richtlinie in der jetzt überarbeiteten Fassung.
Wie kommt es denn, dass jetzt sich so viele professionelle Musiker, Autoren sehr freuen, weil sie sagen, sie haben jetzt tatsächlich die berechtigte Hoffnung, über das Internet Erlöse mit ihren Kompositionen zum Beispiel zu erzielen, was sie vorher nicht hatten?
Nun, ich wüsste nicht, auf welchem Weg diese Erlöse erzielt werden sollten. Ja, es gibt ja jetzt ein neues Leistungsschutzrecht. Es gibt in Deutschland seit 2013 bereits ein Leistungsschutzrecht, das zu keinerlei Einnahmen für die Verlage oder für die Autoren geführt hätte. Was jetzt passiert, ist, dass alle Inhalte zunächst mal geprüft werden, bevor ein Upload möglich ist. In Klammern, es werden in der EU täglich mehr als 1 Milliarde Uploads getätigt. Und dann verschwinden diese Inhalte eben aus dem Internet beziehungsweise tauchen dort erst gar nicht auf. Das heißt aber ja nicht, dass ein Autor dadurch zusätzliche Einnahmen erzielt, sondern das heißt schlichtweg, dass ein junger Mensch, der zum Beispiel einen Song nachspielt, dieses nicht mehr als Video bei YouTube veröffentlichen kann, weil er damit tatsächlich gegen Urheberrechte verstößt. Aber deshalb hat ein Autor, derjenige, der den Song im Original geschrieben hat, ja nicht von heute auf morgen mehr Geld. Mhm. Beim Autor kommt davon nichts an.
Mhm. Aber kann es nicht auch sein, dass der Protest deswegen so groß ist, weil sich eben alle schon an das Anything Goes, und zwar gratis, im Netz gewöhnt haben?
Im Netz gibt es kein Anything Goes. Ich glaube, es gibt viele Vorurteile und auch Fehlinformationen darüber. Es gilt Notice and Takedown. Wir müssen aber überlegen, wo entsteht denn überhaupt ein Schaden? Entsteht bei einem erfolgreichen Popkünstler ein Schaden dadurch, dass ein 13-jähriges Mädchen oder ein 13-jähriger Junge in schlechter Qualität diesen Song nachspielt? Ich würde sagen, nein, sondern es ist förderwürdig, dass auf dem Weg vielleicht zusätzliche Motivation auch für junge Menschen entsteht, sich mit Musik aktiv zu befassen und eventuell gibt es sogar kostenlose Werbung für den Original.
Also Sie sagen jetzt, im Prinzip hätte es überhaupt gar keine neue EU-Urheberrechtlinie gebraucht, weil die Gesetze, die wir so haben, die sind ausreichend.
Wir haben ausreichende Gesetze, ausreichende Verfahren. Was uns fehlt, ist Unrechtsbewusstsein bei jungen Menschen. Und an der Stelle sollten wir ansetzen. Was jetzt passiert ist, ist eine enorme Entfremdung, ein echter Riss zwischen dem politischen Establishment, auch dem etablierten Kulturbetrieb und jungen internetaffinen Menschen. Und wir brauchen eigentlich das Gegenteil. Wir brauchen mehr Verständnis beider Seiten und darauf sollten wir uns jetzt konzentrieren.
Jetzt ist aber vor allen Dingen dieses Unverständnis in Deutschland sehr groß gewesen, auch vor allem das Unverständnis der Internetgemeinde. Hier ist der Protest massiv gewesen. In den meisten anderen EU-Ländern waren die Befürchtungen weniger groß. In Frankreich beispielsweise ist eine klare Mehrheit, glaube ich, für die EU-Urheberrechtsreform. Sind die alle nicht so weitsichtig wie hier?
Und die Situation in Frankreich kann ich von Berlin aus nicht beurteilen, aber ich kann die Sachlage beurteilen und ich kann die Rechtslage beurteilen. Und wir haben uns hier einen Bärendienst erwiesen und ich bin mir sicher, dass diejenigen, die jetzt jubeln, an ihrem Sieg, an diesem vermeintlichen Sieg noch schwer zu tragen haben werden. Es gibt auch Siege, die Pyrrhus-Siege sind und einen solchen erleben wir gerade.
Inwiefern werden Sie daran schwer zu tragen haben? Was glauben Sie, was wird passieren?
Und ich glaube, dass die Entfremdung, die wir auch bei den Freitagsdemos erleben, diese Entfremdung zwischen...
Fridays for Future, meinen Sie, gegen den Klimawandel.
Genau. Ja. Ich glaube, dass bei den Demonstrationen junger Menschen, die wir freitags erleben und dem, was wir jetzt auf der Straße gesehen haben, wo es dann auch zu Beschimpfungen von beiden Seiten kam, aber auch von dem politischen Establishment gegenüber den jungen Menschen, die als Bots bezeichnet wurden, die als gekauft bezeichnet wurden, die auch als dümmlich bezeichnet wurden, von dem man sagte, sie wissen überhaupt nicht, was sie da tun. Ich glaube, sie wissen da sehr viel mehr, was sie tun und man muss sie dort, wo ihnen Informationen fehlen, zum Beispiel über das, was im Internet erlaubt ist, was aber auch verboten ist, dort muss man sie informieren, anstatt sie in ein Korsett zu legen und ihnen Dinge zu verbieten, die sie über Jahre liebgewonnen haben.
Jetzt haben die nationalen Parlamente 2 Jahre Zeit für eine Gesetzgebung. Die Berliner Koalition betont, sie wolle keine Upload-Filter vorschreiben. Kann das als deutscher Sonderweg funktionieren?
Internationale Entwicklungen sind mit nationalen Sonderwegen kaum irgendwo abzufedern. Wir haben ja zunächst noch ein neues Datum und es ist der 9. April. Dann trifft sich der Europäische Rat und hier ist die Bundesregierung nochmal am Zug. An ihrer Stimme hängt die Entscheidung und hier ist jetzt die Bundesregierung gefordert, an der Stelle, wo sie nochmal mehr als nur das Zünglein an der Waage spielen kann, auch aktiv zu werden. Und wir hoffen, dass das, was jetzt für Deutschland postuliert wird von der Bundesregierung, dann auch zu europäischer Politik gemacht wird.
Also glauben Sie wirklich, dass Deutschland im Europäischen Rat, der jetzt ja die finale Entscheidung treffen wird, dass Deutschland das noch verhindern wird, nachdem jetzt ein Kompromiss schon auf mehreren Ebenen ausgehandelt worden ist?
Einen Kompromiss haben wir hier nicht vorliegen. Einen Kompromiss hätten wir uns gewünscht. Was wir vorliegen haben, ist eine klare Positionierung für Urheberrechte und gegen die Meinungsfreiheit. Und wir hoffen, dass die Bundesregierung nochmal in sich geht und die EU-Ratsentscheidung am 9. April wohl überlegt getroffen oder aber auch verschoben wird.
Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen, ganz kurz, wo Sie gesagt haben, einen Kompromiss hätten wir uns gewünscht. Können Sie den mal skizzieren für uns?
Wir hätten uns gewünscht, dass man zu ganz anderen Maßnahmen greift, die so aussehen, dass wir junge Menschen, die tatsächlich oder vermeintlich Urheberrechte verletzen, dass wir diese jungen Menschen schlau machen und dass wir sie in die Lage versetzen, ein rechtswidriges Handeln überhaupt als rechtswidrig zu begreifen. Und das ist derzeit nicht der Fall. Wir machen einen weiten Bogen um genau dieses Thema. Wir halten Computer weiterhin aus den Schulen draußen. Es gibt keinen echten Unterricht im Fach Medienkompetenz in den Schulen, sodass die meisten Schülerinnen und Schüler überhaupt nicht wissen, was sie dürfen und was ihnen verboten ist. Und an der Stelle sollten wir ansetzen. Und das meine ich, das kann auch ein sehr guter Kompromiss sein, mit dem dann alle gut leben können.
Sagt Bernhard Rohleder, Geschäftsführer des Branchenverbands Bitkom, über die Reform des EU-Urheberrechts. Herr Rohleder, vielen Dank für das Gespräch.
Danke an Sie. Tschüss.